An dieser Stelle spielt für mich ein Studienkoordinator, eine Study Nurse, einfach eine entscheidende Rolle, weil sie sehr nah am Patienten ist und da ganz anders mit den Patienten reden kann und ganz anders auch Informationen von den Patienten bekommt, als man das in der hochdurchorganisierten klinischen Zulassungsstudie bekommt.
Studiengeflüster, der Podcast für alle, die klinische Studien machen. Eine Kooperation der Roche Pharma AG und der Universitätsmedizin Göttingen. Ich bin Denise Gelke, dein Host für diesen Podcast.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Studiengeflüster. Heute sprechen wir über eine ganz besondere Form der klinischen Forschung, die oft im Schatten der interventionellen Studien steht, nämlich zu nicht-interventionellen Studien, NIS. Dazu habe ich heute was ganz Besonderes, nämlich zwei Gästinnen, und zwar einmal die liebe Corinna und die liebe Waltraud. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Das ist super, dass du uns eingeladen hast. Wir haben richtig Lust auf das Thema heute. Ich finde es auch toll, dass wir hier mal aus dem Schatten der interventionellen Studien ein Stückchen rausreden können.
Heute richten wir wirklich die Taschenlampe auf die NIS-Studien und dafür seid ihr beide da. Bevor wir anfangen, liebe Waltraud, du darfst dir als erstes dich vorstellen. Waltraud, erzähl, wer bist du, wo kommst du her, was ist deine Rolle in klinischen Studien oder in nicht-interventionellen Studien, was ist dein Job, erzähl mal.
Also ich bin bei Roche Evidence Generation Leader und das heißt, ich mache eigentlich das Projektmanagement hauptsächlich für nicht interventionelle Studien, die wir lokal durchführen. Und ja, ich komme eigentlich aus dem CAO-Bereich, da habe ich jahrelang gearbeitet, eben auch im Late Stage. Wir waren spezialisiert auf nicht interventionelle Studien.
Und war es für dich, Waltraud, Zufall, dass du diesen Job machst oder bist du da ganz gezielt reingekommen? Wie war so dein Werdegang?
Es ist eigentlich wirklich ein großer Zufall gewesen. Ich bin eigentlich Tierärztin von Haus aus und ich bin schwanger geworden.
Schön.
Und ich war innerhalb von 2 Tagen raus aus der Tierarztpraxis und bin dann so zu klinischen Studien gekommen, weil auch eine kleinere CAO noch Personal gesucht hat mit medizinischem Hintergrund. Ja, und das war so dann mein Werdegang.
Also es ist gar nicht so selten, dass Tierärzte in klinische Studien reinkommen, in dieses ganze Business. So, Corinna, los geht's.
Im Moment bin ich Head of LEGO, das heißt Local Evidence Generation Operations. Ich bin dafür verantwortlich, mit meinem Team zusammen Daten zu generieren nach Launch von Produkten. Das heißt, wir kümmern uns um all die Daten, die wir in der täglichen klinischen Routine eigentlich brauchen, um Patienten optimal zu versorgen. Mhm. Und auch wirklich Patienten zu versorgen, die vielleicht nicht so das klassische klinische Profil von ich bin 18 Jahre jung, habe keine Komorbiditäten haben. Und ich komme auch aus dem ganz klassischen CAO-Business. Ich habe da auch angefangen nach dem Chemiestudium und bin dann über die klassische CAO und dann auch über eine Studiengruppe bei der Roche gelandet, wo ich halt eben jetzt schon seit vielen Jahren bin. Und tatsächlich habe ich eigentlich alle Seiten des Schreibtisches gesehen, weil ich auch selber verantwortlich war mit für ein Prüfzentrum. Ja, ich habe monitoriert in Göttingen, war Projektleiter. Ich war in der Studiengruppe für einige Jahre als GM unterwegs. Und in der Roche habe ich auch alle Positionen durchgemacht, die man eigentlich durchmachen kann in der klinischen Prüfung, bis ich jetzt da bin, wo ich bin. Deswegen glaube ich, habe ich einen ganz guten Überblick und kann auch ganz viele spannende Projekte leiten. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
Und da kommen wir jetzt zu euren spannenden Projekten. Erklärt uns mal aus eurer Sicht, was sind nicht interventionelle Studien? Und es ist auch wichtig, diesen entscheidenden Unterschied rauszufiltern zu Arzneimittelstudien oder Medizinproduktestudien, wo wir ja diesen regulatorischen Bereich einfach viel höher angesetzt haben.
Tatsächlich brauchen wir, wenn wir klassische klinische Studien gemacht haben, weitere Daten, weil wir natürlich in klinischen Studien nur Patienten anschauen, die ein ganz, ganz klassisches Profil haben. Die sind hochselektiert ausgewählt und das entspricht überhaupt nicht dem Standard, den wir in der klinischen Versorgung normalerweise sehen. Wir sehen halt auch mal den 80-jährigen Patienten, der hat dann Diabetes und Bluthochdruck nebenbei. So jemand wäre nie in der klinischen Studie vorher. Die nicht-interventionellen Studien decken wirklich den klinischen Alltag und die Realität in der Versorgungsforschung ab. Das heißt, wir versuchen wirklich herauszufinden, wie unsere Produkte am Markt funktionieren, wie Patienten mit einem anderen Spektrum an Nebenerkrankungen mit unseren Produkten klarkommen. Sehen wir da plötzlich andere Nebenwirkungen zum Beispiel? Sind diese Präparate auch handelbar in der klinischen Routine? Ich meine, nicht jede Praxis ist mit Infusionsstühlen ausgestattet. Das wird uns dann spätestens auf die Füße fallen, wenn wir mit einer Infusionstherapie um die Ecke kommen. Aber das alles herauszufinden, wie kann man das organisieren? Was erleben auch die Patienten in dieser Therapie, wenn wir sie dann in so einer nicht interventionellen Studie begleiten? Erfragen wir zum Beispiel auch Daten zur Lebensqualität?
Liebe Waltraud, jetzt darfst du gerne noch ergänzen zu dem Thema Unterscheidung zur Arzneimittelforschung. Was sind nicht interventionelle Studien? Welche Gedanken hast du dazu?
Genau, also bei nicht interventionellen Studien ist es immer so, dass wir sozusagen dem Arzt über die Schulter schauen. Wir beobachten nur. Während in den klinischen Prüfungen ist es ja so, dass wir dem Arzt eigentlich vorgeben, ja, was er machen muss. Ja, wir dürfen nichts vorschreiben. Wir beobachten, ja. Deshalb auch dieser Ausdruck Beobachtungsstudien. Und eben rein vom Handling ist es wirklich so, die Studienkoordinatoren sind unsere Hauptansprechpartner. Also mit denen steht und fällt die Studie eigentlich, die nicht interventionelle Studie. Wenn wir einen guten Studienkoordinator haben, die wuppen das sozusagen fast alleine, ja. Und man merkt, es geht flott voran mit den Verträgen, mit allen Unterlagen. Terminfindung für SIV, es ist alles so in der Hand, ja.
Warum sind nicht interventionelle Studien wichtig aus deinem Blickfeld?
Nicht interventionelle Studien, die schließen diesen Gap, den wir haben, diesen Data Gap. Wir brauchen Daten auch von älteren Menschen, von jüngeren Menschen gegebenenfalls. Und wir müssen auch sehen, ist das Produkt, was wir haben, auch für den klinischen Alltag sozusagen geeignet. Und was ich immer sehr, sehr wichtig finde, wir haben in unseren nicht interventionellen Studien viele Fragebögen. Das heißt, wir bekommen das direkte Feedback von den Patienten. Das ist ja für uns als Pharmaindustrie sozusagen eine der Hauptwege, überhaupt an die Patienten dranzukommen, an die Meinung. Ja. Und deshalb finde ich das sehr, sehr wichtig, dass sie durchgeführt werden. Und ein anderer wichtiger Hintergrund ist das Safety-Profil. Wir haben oft beauftragte, nicht interventionelle Studien, die wir durchführen müssen, einfach um nochmal ein Safety-Profil von dem neuen Medikament zu bekommen.
Corinna, hast du was zu ergänzen? Ich glaube, ja.
Ja, es gibt ja auch so Situationen, die würde man in der klinischen Studie nie erfahren. Wenn wir zum Beispiel an unsere chronischen Erkrankungen denken, junge Frauen haben Kinderwunsch. Den werden wir in der klinischen Studie nie abgedeckt bekommen, aber wir werden im Laufe von nicht-interventionellen Studien lernen, dass dort auch Patientinnen sind, die Kinderwunsch haben, die schwanger werden, die auch die Kinder tatsächlich zur Welt bringen. Und das sind natürlich auch Dinge, die wir dann entsprechend nachverfolgen. Und so klären wir mit der Zeit halt eben ganz, ganz viele Fragen des Alltags.
Wo befinden wir uns regulatorisch, politisch? Wo ist das eingebettet in der nicht-interventionellen Studie? An welche Regulatorien müssen wir uns halten oder können wir machen, was wir wollen?
Nein, Gott sei Dank gibt es Regulatorien. Ich meine, NIS oder Anwendungsbeobachtungen sind ja in der Vergangenheit auch etwas in Verruf geraten. Es hieß, die Pharmaindustrie würde die Ärzte bezahlen für das, was sie sowieso machen. Ja, eben sie behandeln die Leute. Und wir haben das AMG, ja, Paragraph 67 und dann noch 63 F und G, in denen es geregelt ist. Und was ich auch immer sehr hilfreich finde, sind von BfArM und PEI gibt es Empfehlungen. Also an die halten wir uns auch immer grundsätzlich,
und diese
an diese Empfehlungen.
Regulatorien, das sage ich immer, packen wir immer in die Shownotes. Wie ist denn die politische Lage? Welche Förderung gibt es? Wie ist es in Deutschland?
Es gibt natürlich so ein paar Hasenfüße in Deutschland und ich sag mal ein ganz unpopuläres Wort, das ist Digitalisierung. Wir haben den Anspruch, in der nicht-interventionellen Studie die Daten aus der normalen Versorgungsforschung zu nehmen, aber wir sind so wenig digitalisiert und so wenig abgestimmt zwischen den einzelnen Kliniken und Praxen, dass wir jede zweite ein anderes Dokumentationssystem hat. Und wir alle diese Daten nochmal händisch übertragen müssen. Und das ist ja auch so eine Arbeit, die ein Studienkoordinator, eine Study Nurse leisten muss, die Daten aus der Patientenakte nochmal in ein elektronisches Dokumentationssystem zu übertragen. Also eine Arbeit, die, ich sag mal, wenn die Digitalisierung auf einem Top-Niveau wäre, wir vielleicht auch relativ automatisiert machen könnten. Und ich glaube, das zweite große, wo ich immer auch viel Investment reinmache, ich leite bei uns als Sponsor ein Workstream namens Study Site Synergy.
Erklärst du uns das?
Das erkläre ich. Tatsächlich haben wir uns als Roche auf die Fahne geschrieben, zum einen das Berufsbild Studienkoordinator stärker in den Vordergrund zu bringen, zu sagen, wir bilden erstmal ein Berufsbild, Curriculum etc. und unterstützen das. Und wir suchen nach ganz vielen Wegen, die Arbeit für Studienkoordinatoren an den Zentren zu erleichtern. Also leichtere Wege für Feasibility zu machen, leichteren Zugang zu unseren Daten, die wir ja auch zur Verfügung stellen in Studien. Auch daran zu arbeiten, dass wir nicht in jedem Projekt, was wir machen, ein anderes System verwenden, sondern daran zu arbeiten, ein System zu haben, in dem wir alle Studien abbilden können, damit ihr an den Zentren einfach nur einmal euch einloggen müsst, wenn ihr mit Roche arbeitet. Das wird alles in diesem Workstream besprochen, wird erarbeitet, wird auch mit Kollegen im Feld bearbeitet und erarbeitet. Und wir sehen, dass das unglaublich viel Spaß macht. Da machen unglaublich viele Leute mit einem Wahnsinnselan mit. Auch innerhalb der Firma hat es wirklich zu einer großen Elanwelle geführt. Und das ist natürlich was, was wir echt
Es ist der Schlüssel. Lieben. Die Studienkoordinatorinnen und Studienkoordinatoren sind einfach der Schlüssel.
Absolut.
Waltraud, du bist ja auch an den Zentren eher dran. Und die werden dir sicherlich, wenn du sagst, hallo, hier bin ich. Ich habe ein Projekt, was wir gerne mit euch machen wollen. Habt ihr Zeit, Lust, Geld, Personal? Da kriegst du bestimmt Antworten, wo es dran hindern kann, am Zentrum oder eine nicht interventionelle Studie zu machen. Hast du da etwas für uns mitgebracht?
Ja, genau. Und leider ist es so, wir haben ja oft sehr große Nissen und wir bekommen von vielen Zentren Absagen, einfach weil die personellen Gegebenheiten nicht da sind. Sie haben gesagt, wir haben keine Ressourcen. Wenn überhaupt, nehmen wir noch an klinischen Prüfungen statt. Die werden vorgezogen, aber für die nicht interventionellen Studien ist kein Personal da. Und das ist wirklich immer, immer schwieriger für uns, richtig gute Zentren zu finden. Und was natürlich für uns immer der größte GAU ist, sage ich mal, ist, wenn ein Zentrum, das vielleicht schon 10 Patienten eingeschlossen hat, dass die auf einmal sagen, wir schaffen es nicht mehr. Die Patienten werden nicht zu Ende beobachtet und wir bekommen dann eine Absage letztendlich, während die Studie läuft.
Ja, ich bin immer ein Freund, natürlich positiv so einen Abschluss zu finden. Aber bevor wir in diese positiven Abschluss gehen und in die Vision, was kann sich ändern, was kann verbessert werden, möchte ich noch einen kurzen Abstecher machen in die IITs. Und auch da ist es leider ja so, dass die oft hinten runterfallen, kein Personal da, kein Geld oder ein Arzt hat die Idee und weiß gar nicht, wie er anfangen soll und möchte vielleicht mit einem Produkt von euch eine IIT machen. Ruft man dann einfach bei dir an, Waltraud, oder bei Corinna? Wie läuft das? Erzählt uns mal, wie da so der Werdegang ist.
Ja, meistens wird der Kontakt dann auf Kongressen hergestellt. Man bespricht das mit den MSPs, also unserem medizinischen Außendienst. Wir haben ein Portal, wo man seine Studienidee sozusagen eintragen kann. Und das kommt dann eben auf elektronischem Weg zu uns, zu der Plattform. Es wäre schön, wenn man so eine kurze Synopse hätte oder zumindest so einen Plan. Und dann wird das überprüft bei uns. Passt es? Können wir das unterstützen? Und dann wird gegebenenfalls also entweder eine Zusage erteilt oder wenn es halt nicht passt, kann man vielleicht schauen, vielleicht beim nächsten Mal. Ja.
Also tatsächlich liegt die Verantwortung bei demjenigen, der die Idee hat, weil er der Sponsor dieser Studie ist. In dem Falle sind wir ja nicht mehr Sponsor. Wir geben halt eben Geld und Medikation. Wir haben immer jemanden im Haus bei uns, der diese Studien mit betreut. Also wir sehen uns sehr als Unterstützer dieser Studien und auch der Kollegen, die da draußen diese Studien machen. Wir versuchen ihnen halt mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir empfehlen auch mal, vielleicht eine CRO an Bord zu holen, einen Medical Writer an Bord zu holen, geben da auch unser Wissen weiter. Wir versuchen auch im Hinblick auf die Protokollerstellung natürlich positiv, sie zu unterstützen. Und eins, was sich auch ganz, ganz gut, ich sage jetzt mal das Wort, befruchten kann, weil natürlich eine Idee, die jemand in der Akademie hat, vielleicht nicht immer im ersten Anlauf zu 100% auf das passt, was die Pharmaindustrie braucht. Und man findet aber immer gute Wege, da wirklich gute Projekte draus zu machen. Und die werden häufig, je länger man diskutiert, immer besser.
Ja, wir haben Hürden besprochen. Wir haben besprochen, was sind Nissen, was braucht es. Wir haben schon rausgefunden, StudienkoordinatorInnen, Study Nurses sind super, super wichtig. Ja, ich möchte zum Abschluss von euch so ein bisschen rauskitzeln. Wo geht es hin? Also was ist so der Ausblick bei nicht interventionellen Studien? Wo fahren wir so in den nächsten 5 Jahren? Was muss sich ändern, damit es besser wird, damit es kompakter, effektiver, effizienter wird? Waltraud, du darfst loslegen.
Also eine meiner Wünsche ist tatsächlich schon in Erfüllung gegangen, und zwar sind die Ethikeinreichungen, haben sich deutlich vereinfacht. Und was ich mir eben auch noch wünsche, ist, dass wir in Zukunft auch die nicht interventionellen Studien besser honorieren können. Dieser Gebührenkatalog, mit dem wir momentan honorieren, ist einfach veraltet. Und deshalb auch so ein bisschen so ein Appell, glaube ich. Wir sehen immer nur die Dokumentation, aber wenn es noch was anderes gibt an den Zentren, wie zum Beispiel ihr erstellt ein Worksheet, ja, ihr habt noch zusätzliche Arbeit mit der Terminvereinbarung über die Studienzentrale, dann sagt uns das, weil das sind diese zusätzlichen Dinge, ja, die wir honorieren dürfen, ja, und wir sind noch immer alle compliant.
Es ist auch so, dass an Universitätskliniken kein Unterschied gemacht wird, ob das eine nicht interventionelle Studie ist in der Kostenkalkulation oder halt, ob es eine Arzneimittelforschung ist, denn ich muss den Overhead trotzdem bezahlen. Und das ist halt einfach so, ne? Und ich muss ja trotzdem mein geschultes Personal dafür draufsetzen, und wir haben den Anspruch, dass die Daten passen. Wir haben einen Worksheet für nicht interventionelle Studien. Aber was muss ich vielleicht politisch ändern oder in der Öffentlichkeit? Hast du da Ideen?
Was die Höhe der Stundensätze angeht, ist es natürlich schwierig. Das ist wirklich eine rein politische Entscheidung. Genau, wir können aber schon als Pharmaunternehmen sagen, uns laufen die Zentren weg, wortwörtlich. Unsere Forschung leidet, wir sind ein forschendes Pharmaunternehmen, ja. Und es ist uns auch wichtig, den Studienstandort Deutschland, ja.
Die müssen wir stärken.
Stärken, genau, absolut, genau.
Schön, dass du das nochmal sagst. Ich glaube, das ist sehr wichtig für alle da draußen. Sei transparent. Warum macht ihr die NIS nicht? Also warum sagt ihr die jetzt? Ihr könnt die absagen, aber nennt ruhig die Gründe. Sagt, ihr bezahlt einfach schlecht. Punkt. Es ist ja nun mal einfach die Wahrheit. Es ist, wir haben kein Personal. Ja, wir haben gar nicht, wir können es nicht abdecken. Corinna, jetzt darfst du visionieren, Wünsche haben. Los geht's.
Eine ganz kleine Nahvision, und das wäre, dass wir tatsächlich es schaffen, dieses Berufsbild Studienkoordinator endlich auf das Level zu heben, wo es hingehört. Das ist halt einfach eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Das ist eine Arbeit, die nicht nur Feingefühl am Patienten verlangt, die verlangt auch viel Wissen, die verlangt regulatorisches Wissen, die verlangt medizinisches Wissen. Und das muss man irgendwann anfangen zu respektieren. Und dazu gehört das Curriculum. Dazu gehört eine adäquate Bezahlung von Study Nurses und Studienkoordinatoren an den Prüfzentren, dass wir auch entsprechende Fortbildungsveranstaltungen gerade für diese Berufsgruppe haben. Das ist so eine Nahvision, die ich habe. Die andere Vision, die ich habe, ist, dass wir tatsächlich es in der Zukunft schaffen, diese gesammelten Daten, die wir in Deutschland haben, und wir haben hier mehr als 80 Millionen Menschen. Und ehrlich, jeder geht irgendwann mal zum Arzt. Und jeder hat irgendeine Krankheit, für die er ein Medikament bekommt. Und wir haben einen Wahnsinns-Datenpool. Aber wir sind nicht in der Lage, diesen Datenpool zu nutzen. Und wenn wir es schaffen, diesen Datenpool zu nutzen und diese Daten zusammenzusammeln, dann sind wir einen riesen Schritt weiter. Und was können wir damit nicht alles erreichen mit diesen Daten von diesen 80 Millionen? Und das wäre wirklich so meine Langzeitvision. Ich hoffe, dass es keine Ewigkeitsvision wird, sondern dass
das wäre
wirklich
schön, wenn
hinkriegen.
Wir beide das in unserem Arbeitsleben nochmal erleben könnten, dass diese Digitalisierung so vorangetrieben wird. Auch ganz, ganz wünschenswert, vor allem für Erkrankungen, die nicht so häufig sind, seltene Erkrankungen. Auch ihr habt Medikamente bei Roche für chronische Erkrankungen. Ich selbst habe in der Familie nämlich gerade diese Erfahrung machen müssen. Das ist wirklich wichtig, wenn man dafür keine Daten findet, ist es auch nicht schön, und es gibt keine Möglichkeit von Vernetzung. Ja. Ich danke euch, dass ihr beide hier wart, euch die Zeit genommen habt, die Motivation für nicht interventionelle Studien nach draußen zu tragen. Es hat mir große Freude gemacht, mich mit euch auszutauschen. Ich hoffe, wir konnten rausarbeiten, dass nicht interventionelle Studien keine zweite Klasse sind. Sie sind sehr wichtig für die PatientInnen, für die Population, für natürlich auch das Produkt, klar. Und ich hoffe, das konnten wir transportieren. Herzlichen Dank. An euch da draußen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, unbedingt abonnieren, download, weitersagen. Und tschüss.
Tschüss.